Sie haben ja bei 5 verschiedenen Leuten Schulden. Ich würde sagen, ich übernehme die Schulden von diesen 5 Leuten. Dann schulden Sie nur noch bei mir was und ich bin ja ein netter Typ. Ihre Schulden können Sie für jetzt die nächsten 3 Jahre abzahlen, indem Sie mir jeden Tag Ihre Ration an Schmerztabletten geben. Die ich dann wieder in mehr Kapital. Und dann sagt er, ja, aber wie kriege ich denn den gebrochenen Finger? Und dann sage ich, das ist gar kein Problem. Da müssen Sie nur hier in den Nebenraum gehen und dann der Herr von der Abteilung Fingerbrechen das für Sie übernehmen. Wichtig ist, dass Sie danach mit dem gebrochenen Finger noch in den Arbeitsbetrieb laufen, denn dann ist es ein Arbeitsunfall und dann kriegen wir noch unser Gehalt weitergezahlt für die Zeit, in der Sie krankgeschrieben sind.
Leute, Jens und Frank starten den VR-Live-Podcast. Er liefert lockeres Infotainment direkt ins Ohr und versorgt euch mit nützlichen Tipps rund ums Banken. Überraschungsgäste inklusive.
So, hallo. Ja, heute mal was Besonderes. Heute mal reden nicht Frank und ich über irgendwelche Finanzthemen, sondern heute reden wir zum ersten Mal mit jemandem über Finanzen, der einen ganz spannenden Blickpunkt, einen ganz besonderen Höhepunkt mit dabei hat, und zwar mit Maximilian Pollux, der eine ganz, ganz spannende Geschichte zu erzählen hat. Auf jeden Fall ist, glaube ich, mal ganz cool für unsere Sichtweise, wo es viel um das Thema Zukunft geht, wo es viel um das Thema junge Menschen geht, einfach auch mal zu hören, was denn sonst so ein bisschen da draußen in der Welt passiert und vielleicht auch mal das ein oder andere vermeintliche Extrem zu hören oder darüber zu quatschen. Und das, Maximilian, freut uns sehr. Frank und ich sind hier am Start. Und Max oder Maximilian, was ist denn dir lieber?
Könnt ihr euch ganz aussuchen, wie es euch beliebt. Meine Mutter würde Maximilian sagen lernen und könnt ihr gerne Max sagen.
Okay. Also dann machen wir es auch so, immer wenn uns etwas nicht gefällt, sagen wir Maximilian und sonst auch mein freundlichen Max, okay?
Genau.
Cool, alles klar, super. Vielen Dank für das Intro, Jens. Dann würde ich sagen, wir starten einfach und gehen direkt rein ins Gespräch. Du hast ja schon gesagt, du hast eine sehr bewegte Vergangenheit und kannst einfach mal kurz über dich erzählen. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du bislang gemacht? Ich glaube, das ist recht interessant für unsere Hörer.
Genau, ich fasse mich aber kurz. Ich bin geboren im schönen Nürnberg und tatsächlich als jugendlicher Intensivtäter aufgewachsen. Also ich habe ganz, ganz früh viel Mist gemacht. Ich habe mit 12 so angefangen zu klauen, ein bisschen später zu rauchen, Drogen zu nehmen und bin tatsächlich mit 19 dann so auffällig gewesen, dass ich einen Haftbefehl bekommen habe, das Land verlassen habe, ins europäische Ausland gegangen bin, da so rumgereist bin, ohne Pass, damals eben gesucht in Deutschland, einen europäischen Haftbefehl bekommen habe und schließlich in Amsterdam verhaftet wurde. 21 und kam zurück nach Bayern und wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Und die Delikte damals war hauptsächlich Drogen- und Waffenhandel tatsächlich und alles, was so damit verbunden ist. Also so ein Teil der organisierten Kriminalität, und habe dann 10 Jahre von diesen 13 Jahren auch absitzen müssen. Nach meiner Entlassung habe ich alles versucht, um mich irgendwie neu zu erfinden, wollte eben nicht mehr in dieser Szene sein und bin in die Präventionsarbeit gegangen.
Okay.
Ich bin mittlerweile jetzt 8,5 Jahre entlassen, na, ein bisschen länger, und nie wieder rückfällig geworden, habe stattdessen eben einen Verein gegründet, den Sichtweisen e.V., arbeite mit diesem Verein in Schulen, in Wohngruppen, aber auch in Gefängnissen tatsächlich. Und während Corona kam es nochmal zu so einer Zäsur, weil ich ja eigentlich in Schulen Workshops gegeben habe und in Gefängnissen vor Gruppen von Gefangenen geredet habe. Und ihr erinnert euch sicher ans erste Corona-Jahr. Wir haben alle gedacht, wir werden nie wieder zusammen in einem Raum sitzen können. Mhm. Und das hieß für mich eben, dass alles, was ich mir aufgebaut hatte, zusammengebrochen ist. Auf einen Schlag war ich irgendwie wieder meinen Job los und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen als Ersatz.
Und die sind, wenn du sagst, du hast YouTube-Videos gemacht, du konntest, also du warst aber noch im Knast, wo du angefangen hast,
YouTube. Nein. Das war erst vor 3 Jahren.
Ah, okay.
Genau, das war also zu Corona-Zeit, habe ich angefangen mit den YouTube-Videos.
Ja.
Und habe damals aber schon 5 Jahre im Präventionsbereich gearbeitet oder 4.
Okay, verstanden.
Und gab dann eben diese Gruppenarbeit nicht mehr. Und es war tatsächlich so die Not zu sagen, okay, hey, wie erreiche ich jetzt die Leute, mit denen ich vorher in Person geredet habe. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, du mach das auf YouTube. Und ich so, ach, das funktioniert nicht. Du kannst so ernste Themen nicht auf YouTube machen. Du kannst Leute nicht wirklich erreichen. Und dann, sie ist Fitnesscoach und sie hat dann gesagt, wenn ich Leute dazu bringe, mehr Sit-Ups zu machen und sich gesünder zu ernähren online, dann kannst du auch die Leute dazu bringen, über ihr Leben nachzudenken und ja, weniger Verbrechen zu begehen. So. Mhm. Dann habe ich damit angefangen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und es sind jetzt mittlerweile 3 Jahre in der Medienbranche. Und der YouTube-Channel hat, weiß ich nicht, 200.000 Abonnenten.
Ja, 200, ja. Bis zu Millionen Views drauf auch, was echt total spannend ist. Also ich finde, weißt, es ist ja eine Nische, ja. Ich finde, du hast angesprochen, deine Freundin im Fitnessbereich, das haben wir zu Genüge, ja. Und wir wissen jetzt von vielen Menschen, dass wir zu dick sind, aber so eine Nische zu haben, wo eigentlich auch ein schweres Thema jetzt einfach auch dargestellt wird oder drüber gesprochen wird, ist halt schon noch eine ganz andere Hausnummer, gell?
Ich glaube, der Unterschied ist, also es wird ja sehr viel über Crime geredet, so True-Crime-Formate gibt es sehr viele oder auch diese Art von Verherrlichung oder Glorifizierung, die jetzt im sagen wir, Rap-Bereich oder auch in Actionfilmen und so stattfindet, wenn wir uns was anschauen wie 4 Blocks, danach habe ich Lust, auch sowas zu machen. So, also, ne, über,
irgendwie schon, ja.
Also es ist nicht wirklich abschreckend, auch wenn die Leute dort dann am Ende des Films sterben oder so, aber es ist so, es wird doch immer glorifizierend gezeigt. Und da sehe ich eher so meine Nische, dass ich das nie getan habe. Auch nie, wenn mich jemand gefragt hat, möchtest du dich manchmal wieder zurück oder so? Nee, nie. Es war immer Mist so. Also ich stelle die dunklen Aspekte davon sehr, sehr deutlich dar. Und ich glaube, da war so das Erfolgsgeheimnis drin. Ja.
An der Stelle vielleicht die Frage, ob das gerade das, was damit zu tun hat, dass du dich als Sinfluencer bezeichnest und nicht als Influencer, wobei mich da auch mal der Unterschied interessieren würde, wie du den sehen würdest zwischen einem Sinfluencer, wie du ja einer bist, und einem klassischen Influencer.
Also, kann ich auch beantworten. Das Label kommt nicht von mir selbst. Also ich habe mich selber nie als Sinfluencer. Das war eher so eher, ne, ich hoffe es, dass ich freue mich, wenn es jemand anders sagt. Aber das ist so ein bisschen. Also ich selber würde mich da schwer tun, mich so zu labeln, weil es natürlich ein Lob eigentlich ist und man sich selber jetzt nicht so gerne lobt. Aber wo ich den Unterschied sehe, vielleicht bei anderen Leuten, ist, Influencing ist eher Teil des Marketing. Also wirklich, ich versuche etwas zu verkaufen, damit Geld zu verdienen. Das können auch gute Produkte sein oder so, aber im Grunde geht es tatsächlich darum, ein Produkt zu vermarkten. Und bei mir oder bei Leuten, die jetzt das nicht so machen, also ich habe zum Beispiel keinen einzigen festen Werbepartner. Ich mache das nicht. So, weder Turnschuhe noch Shisha-Bars oder ich würde zum Beispiel auch nie meinen eigenen Tabak rausbringen oder eine Alkoholmarke oder so. Also das liegt mir alles sehr, sehr fern. Sondern ich habe tatsächlich zwei Aspekte, die ich in den Vordergrund stelle. Das eine ist Entglorifizieren des kriminellen Lebensstils und das nächste ist Entmystifizieren dieser kriminellen Welt. Also zum Beispiel jeder hat so eine gewisse Vorstellung, was in Haft passiert, aber es ist eigentlich ein Mysterium. Und immer wenn was ein Mysterium ist, bietet es Raum für Interpretation. Ja. Und Leute wie ich früher war, sagen dann, ja, vielleicht ist es was ein Mann braucht, ins Gefängnis zu gehen. Und was ich mache, ist eben zeigen, nein, das brauchst du nicht. So, es gibt bessere Orte, wo du zeigen kannst, was für ein Mensch du bist. Und das sind so meine zwei, ja, Themen, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Und für die betreibe ich Influencing, so, ne? Also da steckt kein Kapital dahinter oder kein Ertrag dahinter, so wirklich, ja, für mich.
Ja, okay. Ich glaube, es ist echt schwierig, wo dann dieser wer dann der optimale Werbepartner wäre, weil alles, was dann ja in diese Crime-Szene reinpasst, ist dann gleichzeitig wiederum ein der Werbepartner selber, wo dann vielleicht auch sagt, ja gut, was will ich da jetzt verherrlichen? Das sind genau die Dinge, die man ja eigentlich nicht darstellen möchte. Und genau der Werbepartner wäre ja genau wieder diese Produktlinie oder genau wieder das, was dahinter steckt, was du ja eigentlich davon Abstand gewinnen möchtest, was ja dann irgendwie damit zu tun hat. Ne?
Jeder zweite Rapper hat seinen eigenen Shisha-Tabak gerade draußen oder seine eigenen E-Zigaretten. Ja. Es gibt Produkte, hinter denen ich stehe und vielleicht kommt auch irgendwann mal was zustande. Ich bewerbe aber, wenn ich was bewerbe, sind es die Dinge, die ich selber mache. Also ich mache Podcasts, ich bin beim SWR, so darüber kann ich gerne reden. So, da habe ich eine Chance bekommen, den Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure zu machen, was ein außergewöhnliches Produkt ist. Da stehe ich auch gerne dahinter, aber so ist es einfach nicht mein Ding. Also ich habe solche Angebote bekommen, wisst ihr, so von dem großen A, das halt sagt, hey, bewerb mal unseren neuen Streamingdienst oder mach mal das und ich krieg's nicht raus. Ich bin nicht so. Es gibt ein paar Produkte, hinter denen ich stehe. Ich habe auch nichts gegen Werbung oder diese Form von Kapitalismus an sich. Es geht nur darum, dass es das nicht der Sinn meiner Arbeit ist.
Was aber vielleicht ja der Sinn deiner Arbeit sein könnte oder was ja der Sinn deiner Arbeit ist, ist ja das, was du jetzt tust, ja, und was du ja auch den Fokus drauf legst, auf deine Jugendarbeit, auf deine Arbeit, Gewalt aus den Köpfen zu bekommen, um etwas, ich nehme jetzt nochmal die Begrifflichkeit des Sinnes, aber da ist ja wirklich was dahinter, wo man einfach sagen muss, das ist ja, wo es wirklich lohnt, sich darüber zu reden. Und ich glaube, dass eher dann vielleicht was spannend wäre, wo dann auch ein Werbepartner sich mit dieser Thematik beschäftigt, so, wo man einfach sagen kann, Mensch, wir stehen da dafür ein, dass was in Anführungszeichen Gutes wieder rüberkommt, dass etwas passiert, wo man sagt, Mensch, man hilft jemandem aus einer schlechteren Lage heraus und da lohnt sich es eigentlich, darauf aufzubauen, oder?
Ganz klar, also es ist auch, ich würde meine Arbeit tatsächlich auch in zwei Teile teilen. Das eine ist Maximilian Pollux, auch als Podcast-Host oder als YouTuber. Und dann gibt es eben noch den Verein, den Sichtweisen e.V., der ein gemeinnütziger Verein ist und auch ganz anders funktioniert. Also ich bin ja selber auch noch selbstständig und brauche ich euch nicht sagen, also das ist ein Bereich, in dem ich auch kommerziell denke und unglaublich viel Steuern bezahlen muss und da deswegen auch hinterher sein muss. Und auf der anderen Seite habe ich einen gemeinnützigen Verein, wo das ganze Prinzip komplett anders ist. Also da geht es ja überhaupt nicht drum, irgendwie Kapital zu erwirtschaften, sondern alles, was wir verdienen, muss in Projekte investiert werden. Also ich darf ja nicht einmal Kapital anhäufen. Darf ich gar nicht, darf ein Verein gar nicht. Ich darf auf was hinarbeiten, hinsparen, aber ich darf nichts anhäufen. Und auch nicht wirklich ein Produkt verkaufen. Das machen wir ja auch nicht. Was wir machen, sind verschiedene Projekte und da haben wir auch verschiedene Sponsoren. Da gibt es ganz tolle Stiftungen, die uns unterstützen. Da gibt es Einzelpersonen, wo du manchmal wirklich, wo Leute dir 10.000 Euro spenden, die eigentlich, die sich nicht mal nennen, die nicht mal erwähnt werden wollen, die einfach sagen, hier, das Projekt ist da, unterstütze ich. Dann gibt es natürlich auch noch, sind wir im Bußgeldkatalog. Das heißt, in vielen Bundesländern kann man, wenn man Bußgelder bezahlen muss, die an die Sichtweisen, den Sichtweisen zukommen lassen, was großartig ist, weil ich ja selber vorher vor Gericht stand und jetzt Richter uns so weit vertrauen und Staatsanwälte, dass sie uns empfehlen, dass man das Geld an uns schickt. Und das ist unglaublich.
Ein Projekt, das muss man auch erstmal schaffen, ne?
Eigentlich. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, es ist unglaublich viel Arbeit. Wir haben ungelogen 12.000 Briefe dafür losgeschickt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. 12.000 Briefe. Also da hat meine Mutter sehr viel dabei geholfen. Ihr Wohnzimmer sah aus wie eine Poststation. Also wirklich, das muss man erstmal händisch handeln und rausgekommen ist da ganz, ganz viel. Ein Projekt, was ich mir vorstellen kann, was zum Beispiel euch gefällt oder was ihr versteht, auch gut verstehen könnt, ist zum Beispiel, wir haben ein Projekt, das nennt sich Sprungbrett. Sprungbrett ist dafür da, dass wenn Menschen aus der Haft kommen, das war nämlich bei mir, nach 10 Jahren kommst du aus der Haft und hast nichts. Du hast höchstwahrscheinlich sogar noch weniger als nichts, nämlich Schulden. Haftkosten, Gerichtskosten und so weiter, Geldstrafen. Also da bleibt immer ein bisschen was übrig, was dich ins Minus zieht. Und jetzt kommst du raus und jetzt versuch mal eine Wohnung zu finden. Mhm. Du hast die letzten, wenn du jetzt wirklich wie ich 10 Jahre in Haft warst, dann hast du die letzten 10 Jahre keine Miete bezahlt. Du hast aber auch keine Gehaltschecks bekommen. Also die irgendwie, wie will ich jetzt eine Wohnung finden?
Beschissener Lebenslauf einfach, wo man halt zu sehr drauf schaut, ne?
Plus das Loch im Lebenslauf, also wenn ich keine Wohnung finde, finde ich auch keine Arbeit. Wenn ich keine Arbeit habe, kann ich keine Wohnung bezahlen. Mhm. Das ist ein Teufelskreis, der die Leute direkt wieder abschießt. Oder wie mich zum Beispiel in Hartz IV zwingt. Also das war tatsächlich das System, war so gedacht, dass jemand wie ich in Hartz IV geht und dort auch bleibt. Mhm. Ich war bei meiner Entlassung aber erst 31. Und ich wollte mich damit nicht abfinden. Ich wäre als Leistungsempfänger, hätte ich mein Leben lang in Deutschland dieses Ding fahren können. Ich wurde sofort als arbeitsunfähig eingestuft zum Beispiel. Ich musste auch keine Bewerbungen schreiben. Und deswegen habe ich sehr viel Erfahrung damit, wie das ist, im Leistungsbezug zu sein und da sich rauszukämpfen. Und was wir jetzt bei Sprungbrett machen, ist, wir suchen die Leute in Haft aus. Wir machen in den Antigewalttrainings, suchen wir dann immer ein oder zwei aus, die dafür in Frage kommen, nehmen die nach der Haft zu uns, stellen denen eine Wohnung für ein Jahr. Dort müssen sie Miete zahlen. Und damit sie das können, stellen wir sie bei den Sichtweisen auch ein.
Ah, cool.
Und zwar nicht als, ja, du bist jetzt das und das, sondern es ist eigentlich fast eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. In diesem Jahr ist er nur verpflichtet, sich alle Möglichkeiten anzuschauen, die der Verein bietet. Heißt, du gehst mal zu einem Antigewalttraining mit, wenn dir das gefällt, zahlen wir dir die Trainerscheinausbildung, dann kannst du bei uns Antigewalttrainings ein. Wenn du ein Musikprojekt machen willst, kannst du das versuchen. Wenn du Elektriker werden willst, helfen wir dir dabei. Aber in diesem ersten Jahr wirst du nicht zum Leistungsempfänger. Und das ist der Unterschied. Okay. Wir verhindern, dass jemand direkt zum Jobcenter muss. Weil das macht was mit der Psyche. Und es kostet dich ähnlich viel Kraft wie Bewerbungen schreiben, wenn du einmal in der Woche dann zum Jobcenter rennen musst. Und es macht einfach viel mit den Menschen. Und wir schaffen so eine freiwillige Verpflichtung und geben den Leuten dadurch aber gleichzeitig die Möglichkeit, Miete zu bezahlen ein Jahr, dann nach dem Jahr ein Jahr lang Arbeitsvertrag nachzuweisen. Und das kostet tatsächlich ungefähr, dafür suchen wir auch immer Spender, kostet ungefähr 15.000 Euro. Also den Rest übernimmt immer der Verein, aber wir suchen immer für dieses erste Jahr 15.000 Euro, um einem Menschen einen Neustart zu ermöglichen, der sonst direkt schon wieder scheitert. Und hey, da haben wir super Erfolge.
Wollte ich gerade sagen, siehst du praktisch das Jahr danach, die Reha danach, die Leitplanke, um einfach wieder an gewisse Dinge da draußen sich zu gewöhnen und nicht gleich wieder mit der Psyche einen Bang zu bekommen und zu sagen, jetzt komme ich vielleicht gleich auf dumme Gedanken, wenn ich in irgendeiner Art und Weise nichts Sinnvolles mit mir anzufangen weiß, wo ich dann einfach merke, hey, jetzt habe ich einen guten Start, jetzt habe ich einfach ein Jahr lang, das mich in irgendeiner Art und Weise, wenn ich das möchte, in was Cooles reinbringt, wo ich dann einfach auch für mich wieder einen Antrieb, glaube ich, generieren kann, als gleich wieder in dieses, ja, du kommst in die Hartz-IV-Linie, du bist arbeitsunfähig, du kannst nichts, du bist nichts, sondern wo ich einfach meine erste Motivationsspritze wieder für das, ich nenne es mal, anderes Leben, echtes Leben, ja, das Leben da draußen wieder bekomme, gell?
Vollkommen. Und es ist auch nichts gegen den Hartz-IV-Bezug oder wie auch immer. Ach, so, ne? Ja. Es wird auch den Leuten geholfen und Bewerbungstrainings. Nur selbst wenn die eine Arbeit finden, wir wissen einfach, wie man mit diesen Menschen im ersten Jahr umgeht. So, das ist nämlich auch, das ist ganz anderes Arbeiten mit jemandem. Man kann schon fast von einer leichten Beeinträchtigung im ersten Jahr sprechen, weil einfach diese Reize die Leute so überfordern, dass sie sich auch schwer tun, tatsächlich in einem Vollzeitjob direkt powern, wie es jeder andere tut. Das geht gar nicht. So, das geht gar nicht. Und gerade bei Langzeithaftstrafen oder bei Leuten, die sehr, sehr früh in Haft gekommen sind, also wenn jemand mit 16 in Haft kommt und erst mit 21 raus, dann braucht der, und das erste Jahr ist recht knapp bemessen. Wir merken auch, dass wir das manchmal weiterlaufen lassen müssen, ne? Weil die nach dem Jahr immer noch nicht zum Beispiel die Wohnung gefunden haben. Jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat in den letzten Jahren, weiß, wie schwer das ist. Und das ist ein Projekt, das will ich gerne noch viel größer haben. Es ist eigentlich was der Staat machen sollte. Ja. Aber bei vielen Dingen, sei es die Tafel oder eben was wir machen, springen da eben Privatpersonen ein.
Ja, klar. Was mich mal interessieren würde an der Stelle, wie ist denn so das Feedback derjenigen, die ihr unter die Fittiche genommen habt, beziehungsweise die Perspektiven, die Erfolgsgeschichten vielleicht sogar?
Also wir haben es bis jetzt, bei allen, die wir es gemacht haben, es sind noch nicht viele jetzt, wir haben erst 3 Leute in dem Programm, die sind alle bei uns geblieben.
Ach, super.
So in der einen oder anderen Form. Und tatsächlich ist Sichtweisen auch ein Projekt, in dem wir versuchen 50% Fachkräfte zu haben, das heißt 50% Leute, die ein Studium haben, Sozialpädagogik, soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften und so weiter, und 50% Leute, die selbst betroffen waren. Also Hafterfahrung haben, Gewalterfahrung haben. Es kann auch sein, dass man eben ohne Eltern in den Pflegefamilien großgewachsen ist, in missbräuchlichen Missbrauch erfahren hat als Kind. Diese Leute stellen wir auch ein. Ganz einfach, weil wir glauben, dass eben dieses 50% Mischung eben dem Klienten zugutekommt. Mhm. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Trägern, seien sie kirchlich oder staatlich, da bist du raus mit einer, also mit meiner Vorgeschichte und ohne Studium bist du sowieso, kriegst du keinen Fuß in die Tür. Und ich glaube aber, dass das unglaublich wertvoll ist. Und dadurch entsteht eine Drehtür, die genau anders ist als die es normal gibt. Normal ist es raus aus dem Knast, rein in den Knast. Und was wir machen ist, mit jedem Klienten, weil es mir so sehr geholfen hat, deswegen weiß ich es, mit jedem Klienten, mit dem ich gearbeitet habe und dem ich geholfen habe, nicht in den Knast zu gehen, der hat andersrum auch mir geholfen, mein neues Mindset zu festigen. Und dieser Zweck hinter der Arbeit, dieses Gefühl, abends nach Hause zu gehen und zu sagen, ey, cool, dem konnte ich echt helfen, der hält einen selbst auch in schwierigen Momenten davon ab, in welcher Form auch immer Fehler zu machen.
Fühlst du dich dann selber irgendwie für die Menschen dann auch verantwortlich? Also und wie ist dann aber, wenn du dann sagst, hey, väterlich oder großbrüderlich, wo du die ja dann in der Verantwortung siehst oder hast, ist ja auch dann wieder, glaube ich, auch wichtig, also zu sagen, du kannst nicht alles beeinflussen, oder? Also du kannst sicherlich da sein und kannst einen Wink geben, in welche Richtung es gehen soll. Aber es ist ja für dich dann auch etwas, jetzt sprichst du von 3 Projekten, von 3 Kindern, die jetzt in irgendeiner Weise die Verantwortung übernimmst, stelle ich mir schon auch schwierig vor, dann zu sagen, ab dem und dem Punkt, sorry, da kann ich jetzt, du hast die Entscheidung getroffen, da muss ich jetzt loslassen.
Du, ich habe auch schon Leute ins Gefängnis gefahren, die den Haftbefehl wieder hatten. Also ne, die haben nicht, dass ich sie, die haben mich drum gebeten, hey, ich habe meinen Haftbefehl, Bewährung ist widerrufen worden, sagen wir es, wie es ist, ich habe verschissen. Ja. Kannst du mich hinfahren? Weil ich will nicht, dass meine Eltern mich fahren, wie auch immer, dann fahre ich den halt in den Knast. Und dann schreibe ich ihm halt, solange er drin ist. Also das Ding ist, in der sozialen Arbeit spricht man immer so von dieser professionellen Distanz oder eben Abgrenzung. Ich mache das ein bisschen anders, ich brauche das nicht wirklich. Hängt damit zusammen, dass ich in meinem Leben schon sehr, sehr viel schlimme Sachen erlebt habe. Mhm. Und ich muss mich nicht wirklich schützen. Ich kann Leid aushalten. Also ich vertraue dem zu 100% und wenn er mich enttäuscht, dann kann ich damit umgehen. Ich kann dann trotzdem schlafen abends. Und wenn er nach 2 Jahren wieder kommt, versuche ich nach 2 Jahren wieder da zu sein. Also das ist Sichtweisenarbeit, bedeutet auch, niemanden zu zwingen. Und ich nehme es nie persönlich, wenn einer meiner Klienten scheitert. Wir nennen das ganze Mentorenverhältnis, also du hast großer Bruder gesagt, oder es ist ein Mentorenverhältnis und als Mentor bin ich für dich da, wenn du mich brauchst. Ich renne dir aber auch nicht hinterher. So. Und wenn es jemand nicht, das ist eins der Probleme, die wir haben in der Jugendarbeit in Deutschland, dass wir unglaublich viel Geld aufwenden für Jugendliche, die es gerade nicht annehmen können. So, und es ist halt einfach so. Das hat mit den Jugendämtern zu tun, es hat mit der Bürokratie zu tun. Ich konzentriere mich mit meinem Verein auf die, die Hilfe wollen. So, das muss auch Leute geben, die anderen helfen, aber das mache ich nicht. Ich helfe denen, die Hilfe wollen. Okay. Und das hilft mir dann abends zu sagen, hey, wenn der es nicht annehmen kann, wenn er gerade nicht kann, dann halt morgen.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch die Frage, was du Jugendlichen empfiehlst, die jetzt vielleicht nicht in Haft sind, aber momentan vor Problemen stehen, keine Perspektive haben, keinen Plan haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, kurz davor sind, möglicherweise in die Kriminalität zu rutschen. Hast du da einen Rat, einen Tipp?
Plakativ würde ich sagen, meldet euch bei den Sichtweisen, lasst uns drüber sprechen. Also was wirklich auch Jugendliche machen, also es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf Instagram Nachrichten bekomme. Genau das, was du gerade gesagt hast, auch so ausdrücken. Also ey, ich habe mal zum Beispiel, ich habe keine Perspektive und ich könnte Drogen verkaufen. So, und mein Kumpel macht es schon und bei dem läuft's. Und ich frage mich, warum soll ich das nicht tun? Jetzt gucke ich deine Videos, du erklärst das alles, aber ich habe trotzdem noch irgendwie diese Gedanken. Und da gibt's natürlich keinen einfachen Rat. Du musst bei jedem hingucken, was ist das Ziel, warum willst du das? Geht's dir um finanzielle Sicherheit? Geht's dir um Reichtum in der Zukunft? Geht's dir um gesehen werden jetzt, ne, worum geht's? Das muss man in dem Gespräch dann rausfinden und dann muss man gucken, andere Ventile zu finden, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Also ich bin kein Fan davon, Menschen zu ändern, weil ich nicht glaube, dass das gut funktioniert. Ich glaube, man muss rausfinden, warum Menschen tun, was sie tun und ihnen dann andere Möglichkeiten geben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ein Beispiel. Ich war unglaublich gut im Drogenverkaufen. Das ist kein Spaß. Ich war da drin richtig gut. Und das war ich schon mit 13, 14. Ich habe das Erste, was ich verkauft habe, hat super funktioniert. Ja. Warum? Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie, wenn man so will. Ich habe ein Verständnis für kaufmännische Prinzipien. Noch dazu habe ich die Fähigkeit, mein Geld zusammenzuhalten. Daran scheitern sehr viele. Also ne, die verdienen 10.000 Euro und dann kaufen sie sich ein Auto für 12.000 Euro. Okay, dann hast du halt verkackt. Dann wirst du scheitern. Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe mich immer an einfache Prinzipien gehalten, wie mir später klar war, die richtigen kaufmännischen Prinzipien sind und war deswegen sehr erfolgreich da drin. Was zeigt das aber eigentlich? Das zeigt, dass ich auch in einem legalen Business erfolgreich gewesen wäre. Ne? Und das ist so ein bisschen das gute Kriminelle oder gute Gangster, wenn man so will, sind Leute, die wären überall gut. Und das muss man eben dann zeigen so. Also und eins, bei mir war es zum Beispiel eins meiner Bedürfnisse, was ich alleine mit Geld nicht hätte befriedigt bekommen, wäre zum Beispiel Aufmerksamkeit. Guck mal, jetzt mache ich YouTube-Videos und darf mit euch, darf hier schwadronieren, während ihr mir zuhört. Also es gab was es befriedigt hat, was anders war als ja eben in die kriminelle Welt zu gehen und dort irgendwie berühmt zu sein.
Also das ist echt geil, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das ist ja genau das, was wir ja auch immer wieder versuchen, auf einer ganz anderen Art und Weise den Menschen mitzugeben, zu sagen, deine Schulausbildung ist vorbei, dein Studium steht an der Tür oder du bist jetzt derjenige, der bei dem es jetzt weitergeht in seinem Leben und was willst du denn eigentlich machen, was möchtest du, in welche Richtung soll es denn gehen? Und ja, so wie du sagst, wenn jemand halt der Vertriebler ist, dann ist er der Vertriebler, egal für was, dann können es das Päckchen Hasch sein, dann kann es aber auch genauso gut eben ein seriöses Produkt sein, das du an den Mann bringst. Aber du hast dann halt drauf oder nicht drauf und das gilt es ja zu fördern. Ne?
Ihr werdet lachen, einer der ersten, also ich werde euch nicht sagen, welche Bank, aber einer der ersten Supporter der meiner sozialen Arbeit, also wo das erste Mal ein bisschen mehr Geld kam und der sich dann auch auf andere Arten involviert hat, war jemand, der sehr erfolgreich ist bei einer Bank. Okay. Der aber in seiner Jugend als eine Art Broker für große Dealer fungiert hat. Also der verschiedene Möglichkeiten der Kapitalanlage, des Investments für diese Leute damals schon gemanagt hat, so mit 18, 19, der nicht erwischt wurde, der dann einen kurzen Ausflug so in dieses High-Risk-Investment-Banking, wo es ein bisschen schneller ist, gemacht hat, dann gesagt hat, das ist ihm zu volatil irgendwie. und dann da rausgezogen hat und eben jeden Tag heute noch dankbar ist, dass er nicht im Knast gelandet ist, dass er einer der wenigen ist, die da halbwegs unbeschadet rausgekommen sind und der darüber was zurückgeben wollte. Und sehr erfolgreich, ein sehr erfolgreicher Mann. Also
ja. Es hört sich super spannend an, was uns oder unsere Hörer vielleicht auch mal interessieren würde. Wie funktioniert das denn mit den Finanzen im Knast? Mhm. Hast du da Zugriff auf dein Konto? Hast du da einen Treuhänder, der sich um deine Finanzen kümmert? Erzähl doch mal.
Es ist witzig, dass ihr mich da habt, weil das ist wirklich ein krasser Zufall. Also mein Vater kommt aus Guadeloupe und mein Spitzname in dem Hochsicherheitsgefängnis, in dem ich 7,5 Jahre am Stück war, war die Guadeloupische Bank. Es gab noch andere, weniger schmeichelhafte Spitznamen, die ich jetzt nicht erwähnen werde, die aber alle in diese Kerbe schlagen. Und warum? Ich war dort im Zinsgeschäft tätig tatsächlich. Also ich habe, ihr müsst verstehen, die Währung Euro funktioniert im Gefängnis, alles funktioniert ein bisschen anders. Woran liegt es? Erstens hast du im Gefängnis kein Bargeld zur Verfügung. Also es darf eigentlich kein Bargeld geben in einer Haftanstalt. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, warum. Weil, ne, kann man dem anderen wegnehmen, kann man Sachen davon kaufen, könnte man Beamten bestechen. Also man will kein Bargeld. Dafür gibt's ein Konto, auf das hast du aber so gesehen keinen Zugriff. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, aber ihr seid ja Banker, ihr kriegt das hin. Also in einem anderen Podcast würde ich es gar nicht versuchen. Also das Konto ist unterteilt in verschiedene, ja, wenn man so will, in verschiedene Abteilungen. Eins nennt sich Hausgeld. Vom Hausgeld darfst du jeden Monat deinen Einkauf kaufen. Hausgeld ist begrenzt, der Einkauf ist begrenzt auf, ich glaube, maximal 120 Euro oder so und wird gekoppelt an das, was du verdienst. Wenn du also nicht arbeitest, hast du weniger Hausgeld zur Verfügung, als wenn du jetzt einen guten Job hast. Dann gibt es das Überbrückungsgeld. Das Überbrückungsgeld ist immer 4/7 deines Gehalts. Also sagen wir, du verdienst 70 Euro, dann gehören 40 Euro davon aufs Überbrückungsgeld. Darauf hast du keinen Zugriff. Das Überbrückungsgeld wird gespart bis zum Ende deiner Haftzeit. Und erst dann kriegst du das ausgezahlt, wenn du entlassen wirst. Hausgeld, 3/7 darfst du jeden Monat ausgeben. Also so geht's schon mal los. Das ist das Konto. Aufs Konto selbst hast du keinen Zugang, sondern damit, du kriegst immer so einen Zettel ausgehändigt, da darfst du deine Einkäufe draufschreiben und dann darfst du eben vom Eigengeld einkaufen. Das heißt, keiner hat eigentlich wirklich Kohle. Wie wird das in jeder Marktwirtschaft brauchst du aber irgendeine Funktion, was die Funktion des Geldes erfüllt. Und die wird im Knast traditionell von Tabak übernommen. Das heißt, Tabak ist die Währung im Gefängnis. Und das heißt also, die Währung ist gekoppelt an den Tabakpreis. Zu Beginn meiner Haftzeit war das mal irgendwie 4 Euro, dann zum Ende meiner Haftzeit war es irgendwie schon 5,50 Euro ein Tabak, also ein Päckchen Tabak. In den meisten Haftanstalten wird es Koffer genannt. Ein Koffer. Ein Koffer ist also, sagen wir jetzt mal, das kostet 6 Euro. Ich weiß nicht, was Tabak mittlerweile kostet. Ein Koffer ist also 6 Euro. Das ist die Währung. Jetzt muss man aber zum Umrechnen noch eins verstehen. Und zwar dadurch, dass die Leute ja sehr viel weniger verdienen und die Waren ein bisschen teurer sind. Ne, weil alles, was ein Kaufmann reinbringt und dort verkauft, ist ein bisschen teurer. Also ein Päckchen Milch kostet drin mehr als draußen. Dadurch entsteht eine komplette Verschiebung. Weil wenn du draußen ein Grundgehalt von, was weiß ich, 1.500 Euro hast oder 2.000 und da drin aber nur 120 oder 150 oder wie auch immer, das ist Geld ja schon mal 10-mal mehr wert. Es ist total seltsam. Könnt ihr mir noch folgen?
Ja, ja, klar. Okay.
Ja, ihr schon, alle anderen sind jetzt schon raus. Also das ist jetzt wirklich Banker-Talk. Und dadurch entsteht was ganz Interessantes. Nämlich, kann ich mir draußen 1.000 Euro überweisen, also draußen 1.000 Euro zum Beispiel an meinen Bruder überweisen lassen und muss innen drin nur Tabak für, sagen wir, 250 Euro übergeben. Weil Geld ist drinnen mehr wert. Also Tabak innen drin ist mehr wert als Geld draußen. Ist ja klar, weil weniger Geld da ist. Also kann ich mir draußen 1.000 Euro überweisen lassen und gebe innen drin Tabak im Wert von, ach, ich bin ein netter Typ, sagen wir, ich gebe 500 Euro Tabak. Super Wechselkurs. Für mich als Bank, aber noch viel geiler, weil ich in meiner Funktion als Guadeloupische Bank über sehr viel Tabak verfügt habe und deswegen mich Geld draußen viel mehr interessiert hat. Alles klar? So, das war der eine Teil des Geschäfts. Das konnte ich machen, weil ich halt einfach über viel Kapital innerhalb des Gefängnisses verfügt habe, das ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Jetzt kam der nächste Teil, das Zinsgeschäft. Und das ist besonders mies. Das ist auch verboten und zum Glück bin ich lange genug entlassen, dass das jetzt nicht mehr strafrechtlich relevant ist. Sagen wir, jemand kommt und ist neu gekommen und hat noch keinen Tabak. Und jetzt hat er vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, mir draußen eine Überweisung an irgendwen machen zu lassen. Muss also Tabak innen drin aus dem Nichts generieren. Jetzt muss er erst eine Arbeit finden und so weiter. Und in der Zeit kann er sich Tabak von mir leihen. Dann leihe ich dem eine Stange. Das sind 10 Koffer, also 10 Päckchen Tabak. Und würde gerne im nächsten Monat 13 dafür zurückhaben. Ich bin fair. Ich will jetzt keine 15 oder 8, ich will 13. Ja. Jetzt passiert aber, was immer passiert. Die Leute finden keinen Job oder sie machen irgendwie noch andere Schulden und können mir die 13 dann nicht geben. Und jetzt passiert das, was eigentlich Wucher ist und was eigentlich mies ist. Ich sag, ach komm, gib mir 3, wir lassen die anderen nochmal einen Monat stehen und dann gibst du mir die 13 im nächsten Monat. Und jetzt habe ich die ersten 3. Und es gibt, ihr wisst genau, es gibt Ausfallrechnungen, wie wenn ich jemanden ansehe, weiß ich unbedingt, ob ich auch 12 nur nehmen müsste oder ob ich im nächsten Monat schon 16 nehmen müsste, um zu wissen, der Junge fällt nach 3 Monaten aus, ich bin aber auf meinen Tabak plus Gewinn gekommen oder der fällt nach einem Jahr aus und so weiter. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das eigentlich immer stehen lassen. Also mir musste nie jemand die Tabak zurückgeben, ich wollte nur immer jeden Monat meine 3. Und dadurch hast du natürlich eine Menge Kapital, wenn du das mit vielen Leuten machst. Und ich habe wirklich, ich will jetzt auch nicht zu stolz klingen auf diese Arbeit. Ich habe die nach 8 Jahren, habe ich aufgehört damit, 8,5 Jahre, als kam dann so nochmal eine Veränderung in mir, weil natürlich musst du Leuten auch Druck machen. Mhm. Und du hast immer wieder Ausfälle, wenn sich jemand in eine andere Anstalt verlegen lässt und so, dann stehst du plötzlich mit nichts da. Ich habe das nach 8,5 Jahren, habe ich das abgegeben und ich hatte zu der Zeit ungefähr 700 Tabakaußenstände. Okay. Also, und wenn man das jetzt wieder umrechnet, ist es ein sehr großes Unternehmen. So.
Ja, verstehe.
Und ich habe das dann Leuten abgegeben und bin dann aus dem Geschäft raus, weil das natürlich ein. Ja, ihr arbeitet bei einer Bank, ihr wisst. Ja. Aber die Art, so Zinsen zu nehmen, ist natürlich nicht in Ordnung, wie wir es gemacht haben.
Also ein bisschen der Wortwitz dabei, also das ist für mich der perfekte, Achtung, Bausparvertrag, weil da hast du ja wirklich, wo du wirklich ein ganz eigenes Finanzsystem hast und gewisse Parallelen sehe ich in puncto Laufzeit, in puncto Rendite, in puncto, wer dann auch tatsächlich verdient dran und ob es fair ist oder nicht, sehe ich schon auch im echten Leben. Willst du jetzt nicht an unsere Finanzprodukte, also liebe Grüße an die Schwäbische Hall, will es jetzt nicht an die Finanzprodukte unsererseits Parallelen ziehen, aber naja, eine gewisse Parallelität, also ein gewisses Ding, wo man halt dann was versucht aus dem Geld zu machen, mit Zinsen cool umgeht, mit Zinsen was erreicht, ein Sparziel hat, der Drang des Geldvermehrens.
Es war
schon ein paar geile Parallelen.
Es war bei mir so, ich habe es nicht mal gemacht unbedingt, weil ich so viel brauchte oder so, sondern es war wieder diese intrinsische Motivation des Arbeitens, also des mit Geld Arbeitens, beziehungsweise nicht still sitzen Könnens. Ja? Und auch da wieder, es bedarf einer gewissen, ja, der große Unterschied zu einer Bank ist, ihr habt eben die Rechtssicherheit, dass der Staat sich mit drum kümmert, wenn jemand nicht bezahlt. Und da ist auch das große Problem wieder, warum, ich habe das jetzt lächelnd erzählt und wir haben alle, wir, ja, es war schön, es mal jemandem zu erzählen, der es aufs erste Mal versteht, so einfach, sehr interessant jetzt, weil normalerweise sind die Leute so, hä?
Ich, der eine Bankausbildung hat.
Normalerweise sagen die Leute dann so, was ist jetzt ein Koffer, wo kriegt man jetzt einen Koffer und wer, was, aber warum ist das, ein Koffer ist 6 €, warum ist er jetzt da drin mehr wert als da draußen, so, ne? Und es war schön, das euch zu erklären, aber hat natürlich alles eine grobe Schattenseite dadurch, dass es ist auch nicht schön, wenn jemand in die Zwangsvollstreckung geht, aber es ist noch viel weniger schön, wenn jemand der Finger gebrochen wird, weil er nicht bezahlt. Und tatsächlich war das Teil des Modells, weil es, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen spezifisch, aber um zu zeigen, wie dunkel das Ganze ist und warum ich dann auch nach 8,5 Jahren aufgehört habe, man könnte auch sagen, ja, du hilfst Leuten, die gerade kein Kapital haben, diese Phase zu überbrücken. Aber das Ziel davon war noch viel düsterer. Es gibt nämlich im Knast noch andere Schattenwirtschaften, wie zum Beispiel den Tablettenhandel. Tabletten sind Geld, also besonders Schmerztabletten. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand hat einen komplizierten Fingerbruch. Das heißt, unter Umständen kriegt er mindestens 6 Monate, wenn er es richtig macht, für den Rest seiner Haftzeit Schmerztabletten, weil der Finger tut halt immer weh. Und das wäre dann so das, was diese Art von Finanzberater, wie ich damals einer war, jemanden raten würde. Also in Ihrer Situation, Sir, mit diesen Zinsen und den Außenständen, die Sie haben, Sie haben ja bei 5 verschiedenen Leuten Schulden. Ich würde sagen, ich übernehme die Schulden von diesen 5 Leuten. Dann schulden Sie nur noch bei mir was. Und ich bin ja ein netter Typ. Ihre Schulden können Sie für jetzt die nächsten 3 Jahre abzahlen, indem Sie mir jeden Tag Ihre Ration an Schmerztabletten geben. die ich dann wieder in mehr Kapital. Und dann sagt er, ja, aber wie kriege ich denn den gebrochenen Finger? Und dann sage ich, das ist gar kein Problem, da müssen Sie nur hier in den Nebenraum gehen und dann wird der Herr von der Abteilung Fingerbrechen das für Sie übernehmen. Wichtig ist, dass Sie danach mit dem gebrochenen Finger noch in den Arbeitsbetrieb laufen, denn dann ist es ein Arbeitsunfall und dann kriegen wir noch unser Gehalt weitergezahlt für die Zeit, in der Sie krankgeschrieben sind. Ich sehe, die Banker freuen sich. Das ist nicht in Ordnung, Leute.
Nein, Spaß. Ja, aber auch da die kleine Parallele, wie es halt im Haus ist, der Bausparvertrag angesprochen, Parallel. Die Berufsunfähigkeitsabteilung nebendran. Also ich erkenne eine Parallelwelt, die den Namen verdient. Und ja, ich fand das jetzt echt richtig, richtig geil.
Es ist interessant. Es ist definitiv interessant. Leider natürlich wirklich, wenn man aus dem Business kommt, versteht man auch, was die Leute wahrscheinlich immer gar nicht so hören, die in der Branche ist, gar nicht so gerne hören, nämlich warum es Regularien geben soll und warum in manchen Bereichen der Markt tatsächlich reglementiert werden muss. Denn ich habe Bankerfreunde, so die wirklich auch da immer ein bisschen nach mehr Lockerheit schreien und mehr Freiheit schreien. Das Problem ist, desto freier wir so einen Markt lassen, desto mehr Haie werden sich dort tummeln und irgendwann kommen dann wieder die Haie, die nicht nur gierig sind oder clever, sondern auch wirklich bösartig. Und da gab es eben, deswegen hatte ich so einen guten Ruf, weil ich nicht so eine Art von Bank war, aber es gab welche, die wirklich Wucher gemacht haben, sehr schnell mit Gewalt gedroht haben, auch draußen die Familien bedroht haben oder direkt die Familien angeschrieben haben, gesagt haben, hey, der hat hier Schulden, entweder ihr bezahlt die oder wir tun ihm was. Und das kam eben von dieser kompletten Freiheit zu tun, was man will, weil es eben keine Regeln gab.
Aber auch da ist die Parallele, ja. Und damit beschließen wir wirklich das Finanzthema, weil das wäre echt nochmal eine Sondersendung wert. Der Bausparvertrag mit allen Modalitäten würde ich die Sendung nennen. Aber ich glaube einfach, das ist bei uns ist auch ein freier Markt, sage ich mal, mit den Finanzen, mit den Geschäften. Auch da gibt es einfach Menschen, die es halt nicht so gut mit dir meinen, die dich da fürs schnelle Geld genauso eine schnelle Rendite versprechen. Auch da gibt es die Räuber und Verbrecher. Auch da gibt es die Menschen, die unseriös sind, ja, und das ist bei uns ja in der Branche nichts anderes. Das ist ja genauso, auch hier muss ich als Mensch Spreu vom Weizen trennen und wissen, wer es mit mir gut meint und wer nicht. Und das zieht sich halt durch alle Gefilde durch, ja, ist halt einfach so. Aber ich glaube, du wolltest noch eine wichtige Frage, die dich noch persönlich oder dich noch ein bisschen die mich beschäftigt.
Ich kann dir nichts mehr leihen. Ich möchte das nicht
machen.
Ich bin jetzt in der sozialen Arbeit.
Aber verstanden ist auch so angekommen. Und also ich glaube, das ist auch für unsere Hörer super interessant gewesen, mit deinem Verein. Was uns jetzt nochmal interessieren würde, die Weihnachtsfeiertage stehen ja vor der Tür. Ist ja ein besinnliches Fest, was man ja in aller Regel mit der Familie verbringt. Wie ist das denn im Knast? Gibt es da eine Weihnachtsfeier? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, das ist natürlich auch unterschiedlich in jedem Gefängnis. Also im katholischen Bayern hast du dann doch schon Weihnachtsbäume auf jedem Gang zumindest oder zumindest einen großen an der Zentrale oder so. Es gibt teilweise so kleine Weihnachtspakete, wo dann irgendwie 10 Nüsse, ein Apfel, eine Orange drin sind oder so. Je nach Sicherheitsstufe des Gefängnisses, also wenn man von offenen Vollzug als dem offenen ausgeht bis hin zu einem Hochsicherheitsgefängnis, sind natürlich die Reglementarien vollkommen unterschiedlich. Bei uns hat es wirklich keinen Unterschied gemacht. Für uns, also in dem Hochsicherheitsgefängnis, war Weihnachten eher schlechter für die Gefangenen, ganz einfach, weil der Personalschlüssel keine außerordentlichen Aktivitäten mehr zugelassen hat. Also weder Sport noch vermehrt Hofgang noch Umschluss, weil die einfach die Beamten frei haben. Ne, weil man dann halt weniger Personal da hat, dann müssen die Gefangenen eben mehr Zeit in den Hafträumen verbringen. Deswegen haben wir bis auf, ich glaube, es gab immer ein halbes Hähnchen. Ich habe damals noch Fleisch gegessen. Das war immer toll irgendwie. Gibt es jedes Jahr irgendwie dieses halbe Hähnchen. Und ansonsten ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Zeit für die meisten Gefangenen, weil man sich dann eben doch erinnert, vor allem die Gefangenen, die eben Kinder haben. Das ist nochmal eine ganz, ganz schwierige Hausnummer, wenn man dann da Weihnachten nicht zu Hause sein kann. Bei mir als jungen Gefangenen ohne Kinder, wie gesagt, ich bin mit 21 rein, war eher Silvester schwierig. Also ich fand, Neujahr hat mich mehr gefuchst als Weihnachten, weil Weihnachten, ja mal, dann sitze ich halt hier, esse mein halbes Hähnchen, schreibe ein paar Weihnachtskarten, dann passt es schon. Aber an Neujahr hörst du dann pam, pam, hörst das Feuerwerk, weißt, dass alle jetzt irgendwie draußen sind.
Ja,
das ist mir schwer gefallen. Also zu dem Thema, ich habe tatsächlich in Haft ein Weihnachtsbuch geschrieben, ein Kinderbuch, und auch das werdet ihr lieben, denn passt auf, die Story ganz kurz ist, der oberste Steuerbeamte des Landes findet heraus, dass der Weihnachtsmann keine Steuern bezahlt. Er produziert und verschenkt Dinge, ohne irgendwie das zu versteuern. Und als es der oberste Steuerbeamte des Landes rausfindet, lässt er daraufhin an Weihnachten alle Weihnachtsmänner festnehmen. Um herauszufinden, wer der echte ist, werden die überall verhaftet, in jedem Kaufhaus, auf jedem Weihnachtsmarkt. Und ein kleines Mädchen namens Lea rettet dann Weihnachten. Das Buch heißt Die Zimtrevolution, ist dieses Jahr rausgekommen. Die Einnahmen gehen komplett in soziale Projekte auch. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht für irgendwen, holt euch die Zimtrevolution. Habe ich in Haft geschrieben tatsächlich. Also als ich mich, es war zur selben Zeit, als ich aufgehört habe, selbst Zinsgeschäft zu machen, habe ich angefangen, ein Weihnachtsbuch über Steuern zu schreiben. Also
merken
irgendwie
wir,
bin ich euch schon nah.
Und wie umfangreich deine Vita ist das, und wie vielfältig du, glaube ich, das hast du, glaube ich, auch ins heute gesagt. Das fand ich schon echt spannend, welche Themen dich so beschäftigen, was für Dinge du anreisest und da was draus passiert. Frank hat sich mein Weihnachtsgeschenk notiert. Ich fand, es ist immer so schwierig, wie man jetzt die Kurve mit was Sinnvollem hinkriegt, aber Weihnachten ist ein ganz gutes Thema, wo man jetzt einfach sagen kann, da freuen wir uns alle drauf. Und wenn es vielleicht ein bisschen was Besinnliches gibt, dann vielleicht so einfach, dass man auch daran denkt, dass einfach gewisse Menschen vielleicht nicht die Chance und die Möglichkeiten haben, es richtig zu genießen, wie viele von uns es genießen und wegen irgendwelchen Kleinigkeiten rumjammern. Und vielleicht so der Start ins neue Jahr, der uns allen ein bisschen Auftrieb gibt und auf Besseres hoffen lässt. Das wünschen wir uns, das wünschen wir dir, das wünschen wir unseren Hörern. Und Max, es war ein ganz, ganz fantastisches Gespräch und wir danken dir da wirklich von Herzen dafür. Das war wirklich richtig, richtig cool.
Freue ich mich. Ach, wenn ich abschließend zu dem Thema Gefangenen, ich weiß, ganz viele Zuhörer denken, der erste Gedanke ist, hey, die Leute haben alle Scheiße gebaut, die sitzen da zurecht. Das stimmt zu einem Großteil. Also wirklich, ne? Die meisten Leute, die Scheiß bauen, es muss eine Strafe geben. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, irgendwie die Häftlinge jetzt in Schutz zu nehmen oder zu verteidigen. Es geht mir darum zu zeigen, hey, ich war einer davon und ich war auch in Haft noch lange nicht ein besserer Mensch. Ich war immer noch irregeleitet. Ja. Aber es ist möglich. Es ist möglich, sich zu entwickeln. Und was für uns als Gesellschaft und vielleicht auch für eure Zuhörer interessant ist, was wollen wir mit diesen Menschen? Wollen wir sie ewig als Feind sehen? Wollen wir sie durchfüttern, im Leistungsbezug haben oder im Knast? Oder wollen wir das Potenzial, das dort sitzt, anzapfen? Und ich kann euch versprechen, ich bin nicht unbedingt nur eine Ausnahme. Da saßen neben mir Leute, die 7 Sprachen sprechen, die das können. Da sind sehr talentierte Leute drin. Das Problem ist weniger Talent oft, sondern Moral. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase ein bisschen fassen, so, ne? Ich komme aus den 80ern, ich komme noch von Gier ist geil, ne? So, und mehr haben ist gut. Und vielleicht, wenn wir diesen Menschen beibringen, dass es darum gar nicht geht, können wir die wertvoll integrieren. Und
ja, und nicht nur diesen, sondern einfach uns allen und einfach daran sagen, man sollte einfach mehr darauf schauen, was wirklich den Mensch ausmacht und sich nicht durch Oberflächlichkeit dann ablenken lassen, weil er jetzt halt gerade die letzten Jahre irgendwo anders verbrachte. Also ich glaube, das muss uns allen mal wieder, vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen, schadet sicherlich niemandem. Ja, und jetzt in diesem Sinne, sagen wir vorurteilsfrei oder möchte ich nochmal sagen, ja, eins will ich noch sagen oder können wir. Also Max, vielen lieben Dank. Spannende Momente, spannende Zeilen, Anführungszeichen. Frank?
Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Vielen herzlichen Dank an der Stelle, dass du so offen gesprochen hast. Ich glaube, auch nur diese Transparenz und diese Offenheit, die du an den Tag legst, hilft auch, das Ganze so zu verstehen, wie es auch in der Realität ist. Wie gesagt, dafür von Herzen vielen Dank und an der Stelle ein schönes, frohes Fest für dich.
Alles Gute, Max. Vielen lieben Dank.
Euch auch.
Dann.
Bis dann. Wieder.
So.
Wieder. Tschüss. Macht's gut.